Herzlich willkommen zum Podcast New Work – Verstehen, Gestalten, dem Podcast rund um New Work. In jeder Folge widmen wir uns einem Thema, das Teil von New Work ist. Dazu erhältst du von uns auch immer Ideen für deine praktische Anwendung. Wir wünschen dir viel Spaß.
Organisationen sind im Wandel. Viele Dinge ändern sich. Neue Techniken, neue Tools wie ChatGPT bringen den Markt in Wandel. Doch was bleibt, ist, dass Organisationen von Mitarbeitern leben oder durch Mitarbeiter leben. Das heißt, Mitarbeiter stellen eigentlich den Kern der Wertschöpfung dar. Das zumindest heißt es häufig. Über den Aspekt, was Mitarbeiter eigentlich leisten, wie wichtig sie sind und wie man sie am besten findet, anheuert, bewirbt, all diese Aspekte möchte ich mich heute mit einem HR-Experten austauschen, mit Benjamin Böhmer. Herzlichen Dank, dass du da bist, Benjamin. Hallo.
Hallo, Rav, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist HR-Experte. Magst du vielleicht ein paar Sätze zu dir verlieren, dich kurz vorstellen?
Super, das mache ich sehr gerne. Genau, wie Rav sagt, Benjamin Böhmer mein Name. Ich bin seit knapp 15 Jahren im HR-Umfeld unterwegs, habe mal als Berater gestartet, bin dann Businesspartner in einem E-Commerce-Unternehmen gewesen und in den letzten Jahren Personalleiter unterschiedlicher Startups und habe jetzt vor kurzem mich entschieden, einer Selbstständigkeit zu widmen, um einfach vielen Unternehmen bei den diversen Herausforderungen in dem People- bzw. HR-Umfeld zu helfen. Dabei habe ich, wie gesagt, meine Firma Scalify gegründet. Scalify als Consultancy unterstützt seine Kunden bei den drei wichtigsten Themenfeldern in der People-Arbeit. Das ist einmal People Operations, wie strukturiere ich meine Prozesse, meine Abläufe und meine Administration. Das zweite ist Recruiting beziehungsweise Recruiting Strategy, worüber wir heute entsprechend auch sprechen werden. Wie gewinnt man die richtigen Talente für ein Unternehmen? Wie bekommt man sie in die jeweiligen Funnel? Und auch aus Employer Branding Sicht, wie gewinnt man die Personen für das Unternehmen? Und der dritte Bereich, das ist ein elementarer Teil meiner Tätigkeit, alles was um People Retention, Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiter-Karrierepfade angeht, um einfach den 360-Grad-Employee-Lifecycle sicher abbilden zu können und als Employer of Choice von den Arbeitnehmenden wahrgenommen zu werden. Das sind, wie gesagt, meine Kernbereiche, zu denen wir auch jederzeit gerne uns weiter austauschen können.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt mal eine spitze Frage zu Beginn. Also man hört es ja schon raus, da ist viel Erfahrung, aber ist es das, was dich zum Experten macht? Das ist quasi theoretische Erfahrung oder hast du auch schon mal in einer Firma weiterhelfen können?
Sehr schöne, provokante Frage, danke dir. Also, was macht mich zum Experten an, aus meiner Sicht? Ich kann es dir ganz klar beantworten. Über die letzten Jahre habe ich sehr viele, sehr gute Entscheidungen getroffen. Ich kann dir aber auch sagen, dass ich sehr viele schlechte und falsche Entscheidungen getroffen habe. Und aus diesen Erfahrungen habe ich entsprechend gelernt und meine zu wissen, wie man entsprechend diese Fehler vermeidet und wie man unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlichen Stages unterstützen kann, damit sie sich gut entwickeln können. Nehmen wir jetzt einen Early-Stage-Startup mit 10, 15 Mitarbeitenden. Das hat natürlich ganz andere Herausforderungen und ganz andere Themenprobleme als ein Unternehmen, was 200, 300 Mitarbeitende entsprechend hat, schon lange am Markt existent ist und aus sogenannten Growth- oder Hypergrowth-Phasen in eine Stability gekommen ist. Aktuell bin ich zum Beispiel bei einem Kunden unterwegs, das ist eine Aktiengesellschaft. Die sind schon sehr lange etabliert, wo einfach auch nochmal ganz andere Herausforderungen auf eine Personalabteilung entsprechend zukommt. Und mich zum Experten an der Stelle würde ich sagen, einfach die Diversität der Herausforderungen über die letzten Jahre, die ich umsetzen durfte und vor allen Dingen auch die Teams, mit denen ich zusammenarbeiten konnte und dabei wirklich erfolgreiche Sachen an den Start bringen konnte, worauf ich sehr stolz bin. Dabei bin ich aber auf die Leistung meiner Teams stolz und nicht auf meine eigene Leistung. Ich bin nur der Enabler. Das heißt, im Idealfall habe ich die anderen dabei unterstützt, ihre Erfolge einzufahren.
Das hört sich tatsächlich großartig an. Der eine oder andere, der vielleicht den Podcast auch verfolgt, wird hören, Growth Mindset zu Fixed Mindset. Man lernt aus Erfahrungen und setzt natürlich Gelerntes um. Und wer auch die agile Szene verfolgt und Agilität als solches, weiß, dass nie alles perfekt ist. Erfahrungen werden gesammelt und dadurch verbessern sich ja auch Produkte, Services und ja auch natürlich die eigene Leistung. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin schon sehr gespannt, welche Punkte wir gleich eingehen. Du hast ja schon geteasert, das Topic oder das Themenfeld, das wir angehen wollen, ist Attract and Retain the Right Talents. Und da frage ich mich gleich mal, was fällt darunter? Was ist dir wichtig als Experte? Worauf würdest du achten?
Genau. Also, wir steigen natürlich direkt mal rein, weil Attract the Right Talents and Retain Them ist ein super großes, komplexes Feld. Und dabei will ich jetzt als allererstes schon mal sagen, wir können nicht den One-Size-Fits-All-Ansatz fahren. Das heißt, es hängt immer von dem Unternehmen, von dem jeweiligen Status und aber natürlich auch von dem Entwicklungszyklus des Unternehmens ab. Das heißt, im Einzelfall muss man das auf das jeweilige Unternehmen runterbrechen, wie genau diese Strategie ausschaut, weil wir können nicht sagen, das ist die sogenannte ultimative Waffe, die reiche ich dir jetzt rüber und mit der hast du all deine Personalprobleme gelöst. Es ist wichtig zu schauen, attract the right talents bedeutet, was bin ich für ein Unternehmen? Bin ich eine Tech-Firma? Bin ich eine Firma im Blue-Collar-Bereich? Bin ich ein Hidden Champion an der Stelle? Und jede Firma hat unterschiedliche Voraussetzungen an eine gewisse DNA, an Personen, die sie für das Unternehmen gewinnen wollen. Und darauf aufbauend muss natürlich auch die Employer Branding Strategie aufgesetzt werden. Das heißt, lass uns ein Beispiel machen. Ich habe in der Vergangenheit bei vielen Tech Companies gearbeitet und die sogenannte Tech Resource ist immer ein Bottleneck gewesen in der Weiterentwicklung des Unternehmens. Jetzt ist die Frage, wie gewinnt man neue Tech-Personen beziehungsweise Engineers fürs Unternehmen. Und da musst du dich dann natürlich auch mit deiner Klientel auseinandersetzen, die du potenziell gewinnen möchtest. Das heißt, welchen Tech-Stack hast du? Wie kannst du das attraktiv in den Markt herein? Wie können Engineers sich im Unternehmen weiterentwickeln? Und wie kannst du den Balance finden zwischen die Personen machen ihre Aufgaben und entwickeln das Produkt, an dem sie arbeiten, entsprechend weiter. Wie können sie aber auch ihre Personal Goals entsprechend erreichen? Und da fließt es von Attract the Right Talents into Retainment, weil dieser Step muss als Transition sichergestellt werden, weil es reicht heute nicht mehr aus, initial zu sagen, hey, komm zu uns. Du hast einen geilen Job, du kriegst ein phänomenales Gehalt und danach müssen wir uns nie wieder mit dir auseinandersetzen, weil einmal sozusagen bei uns im Unternehmen geparkt und danach nie wieder damit auseinandergesetzt, so funktioniert es heute nicht. Die Zyklen, in denen Mitarbeitende sich überlegen, dass sie das Unternehmen hinterfragen, dass sie ihre eigenen Life-Career hinterfragen, ist deutlich kürzer geworden. Meine Großeltern, die waren stellenweise 20, 30 Jahre in einem Unternehmen. Als ich meiner Großmutter gesagt habe, hey Oma, ich wechsle den Job, da hat meine Oma gesagt, hey, warum machst du denn das? Du hast doch einen Job. Für die ist sozusagen diese Dynamik, die in der Arbeitswelt heutzutage gang und gäbe ist, gar nicht so präsent wie jetzt heute in der Generation, die jünger herangewachsen ist und einfach eine deutlich höhere Flexibilität und eine ganz andere Souveränität mit ihrem Arbeitsumfeld entsprechend haben. Und deswegen müssen wir auf Arbeitgeberseite immer wieder überlegen, wie sind wir attraktiv? Wie fördern wir die Talente und wie können wir sie bei der Entwicklung weiter unterstützen? Weil nur dann, wenn wir das beherzigen, haben wir eine Chance, die Leute im Unternehmen zu halten.
Ich habe jetzt verstanden, Attract ist quasi ein Themenfeld. Wir tun etwas anderes, wenn wir Mitarbeiter suchen oder interessiert an neuen Mitarbeitern sind. Wir tun als Organisation aber auch etwas anderes, wenn wir sie behalten wollen. Ist das richtig verstanden?
Genau, definitiv. Beim Attract ist es erstmal der Punkt, dass wir uns überlegen, wie können wir sicherstellen, dass wir überhaupt eine Awareness bei den Kandidaten erzeugen, dass sie auf dem Radar von dem jeweiligen Unternehmen entsprechend sind. Nehmen wir jetzt klassisches Unternehmen. Ich bin gerade in Stuttgart zum Beispiel. Hier im Stuttgarter Raum gibt es viele Hidden Champions. Von denen hat man noch nie etwas gehört. Aber jeder von uns, jeder Haushalt hat x Produkte von denen zu Hause, aber du könntest nie sagen, dass sie aus dieser Schmiede sozusagen gekommen sind. Und genau solche Unternehmen suchen entsprechend Experten, aber haben das Problem, dass sie auf der einen Seite als Brand nicht bekannt sind, dass die zukünftigen Arbeitnehmenden gar nicht wissen, dass diese Unternehmen existieren, aber gleichzeitig werden die Experten mit ihrem Know-how gefragt. Das heißt, wie kann man dann sicherstellen, dass man auf diese Leute zugeht? Und dabei habe ich aus meiner Sicht 6 Key-Strategien entwickelt, auf die man sich als Unternehmen orientieren sollte, um sich divers aufzustellen, um genau aus dieser Nische, in der man sich gegebenenfalls bewegt, herauszukommen und die Möglichkeit zu haben, auf eine breite Kandidatenklientel zurückkommen zu können. Das ist das erste, einmal eine breite Jobbeschreibung aufstellen. Das bedeutet, nicht zu nischig sein hinsichtlich der Jobbeschreibung mit sehr speziellen Titeln, mit sehr speziellen Anforderungen, eher den Funnel größer aufmachen. Das zweite ist Campus Recruiting, beziehungsweise holt euch die Talente da ab, wo sie entsprechend gebildet werden. Sucht nicht Ewigkeiten nach einem Experten, der x Jahre Erfahrung mitbringt, bildet euch die Experten selbst aus, macht euch das Recruiting deutlich leichter. Das dritte ist gerade auch Flexibilität zeigen. Vor knapp, nun mittlerweile 3 Jahren hat uns Corona entsprechend hart getroffen. Zu der damaligen Zeit war mobiles Arbeiten und Homeoffice keinerlei Möglichkeit, aber Corona hat uns eines Besseren belehrt, dass sehr viele Möglichkeiten daraufhin gemacht wurden hinsichtlich der Entwicklung, was Employer of Records angeht, was dynamisches Arbeiten, Arbeiten aus dem Ausland, über Time Zones hinweg geht und natürlich aber auch nicht nur örtliche und zeitliche Komponenten, sondern auch Settings, was zum Beispiel Teilzeittätigkeiten, Jobsharings und so weiter angeht, dass man da einfach für die richtigen Leute gegebenenfalls auch von den ja doch manchmal engmaschigen Vorstellungen, wie ein Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnis ausschaut, sich lösen muss. Das vierte ist Social Media Recruiting und auch Employer Branding. Arbeitet daran, dass ihr euch als Brand positionieren könnt. Und idealerweise ist es so, dass man als Brand sich so aufgestellt hat, dass die Kandidaten eine gewisse Value Proposition mit dem Unternehmen verbinden. Jetzt ohne sozusagen Werbung zu machen. Viele Leute sagen zum Beispiel, gib mir mal das Tempo. Tempo ist die Brand, das ist nicht das Produkt. Aber Tempo hat es geschafft, dass jeder Mensch mit der Marke ein Taschentuch verbindet. Und genauso ist es auch wieder keine Werbung machen. Das Wort im Internet suchen, Google das mal, ist so prägnant, weil du verbindest es automatisch, eine Handlung mit einer jeweiligen Tätigkeit, die du umsetzt. Und das ist natürlich auch die Idee. Wenn du denkst, ich brauche eine Schraube, denkst du an den weltbekanntesten Schraubenhersteller. Und das ist natürlich jetzt sehr plakativ gesagt, aber das ist ein Ziel mit Employer Branding. Ähnlich wie man sagt, auf Kandidatenseite, ich möchte einen Will-Haben-Effekt schaffen, beziehungsweise that's the employer of my choice. Das heißt, wenn dieses Unternehmen mal eine Vakanz hat, dann möchte ich dort arbeiten. Und das ist eine super schwierige Herausforderung, ist aber möglich. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die das entsprechend geschafft haben, aber auch nur mit sehr guten Media-Auftritten, Employer Branding und natürlich auch active Ansprache der potenziellen Kandidaten. Das vierte ist eines meiner größten Passion-Themen und ich hoffe davor, dass wir da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Das ist ganz klar Employee Referral Programs. Ich habe gemerkt, aus meinen knapp 15 Jahren, Mitarbeiterempfehlungsprogramme haben den größten und erfolgreichsten Hebel im Rekrutierungsprozess. Warum ist das der Fall? Mitarbeiter, die von Mitarbeitern empfohlen wurden, durchlaufen besser den Interviewprozess, sind besser vom Cultural Fit. Und wenn ich am Ende die Position besetzt habe und meinem Mitarbeitenden noch einen Incentive geben kann, dafür, dass er unseren Arbeitgeber weiterempfohlen hat, dann ist das für mich eine dreifache Win-Win-Win-Situation. Und das macht mich als HRler, also da freue ich mich echt den Keks. Genau. Und das Letzte, um die 6 voll zu machen, ist Shorter Time to Hire oder verkürzt die Einstellungszeit. Kein Mensch möchte 3 Monate lang in einem Interviewprozess hängen, wo er sich von Interview zu Interview hangelt und wo das Unternehmen sagt, sehr schön, dass Sie im Interviewprozess Nummer 6 sind. Wir machen noch ein 7. und ein 8. Interview und im Übrigen der Pförtner möchte Sie auch noch kennenlernen. Kein Mensch möchte das heutzutage. Corona bzw. das Remote-Interview-Prozess hat gezeigt, dass es einfach leichter ist, nochmal viele Leute, nochmal vielen vorzustellen. Aber bitte tut mir den Gefallen, überlegt euch ganz genau, wie die Interview-Stages sind, wie notwendig diese Steps wirklich auch sind. Macht einen Lean-Prozess, versucht über einen strukturierten Scorecard-Ansatz die richtigen Fragen zu stellen und eher zügiger und schneller durch den Prozess zu gehen und eine richtige und eine valide Entscheidung zu treffen, als diesen Prozess Ewigkeiten rauszuziehen. Weil Statistiken haben auch gezeigt, wenn der Interviewprozess länger als 30 Tage dauert, ist die Conversion Rate, selbst wenn der Kandidat am Ende ein Offer bekommt, bei deutlich unter 50%, dass der Kandidat am Ende dieses Offer noch annimmt. Und daher tut euch den Gefallen, wenn ihr so viel Arbeit reinsteckt, reduziert die Hiring Time, weil dann ist die Conversion höher und ihr lauft nicht Gefahr, dass ihr nochmal von vorne anfangen müsst.
Da steckt so viel drin, was du gerade sagst. Ich bin schon sehr gespannt, in jedes der Felder zumindest einmal kurz einzutauchen. Ich glaube, in Gänze werden wir es vermutlich nicht schaffen. Aber dann lass uns doch gerne mal diesen 6 Feldern mal kurz ein Augenmerk widmen und dann schauen wir nochmal, wie viel wir für Retain an Zeit haben. Du hast unter anderem gesagt, halte deine Job Description, deine Stellenbeschreibung etwas offener, etwas größer oder such nach mehr Leuten als exakt auf die Stelle passen. Habe ich das richtig verstanden? Also ich soll quasi auch Leute suchen, die spitz formuliert ich nicht brauche, die eigentlich nicht der richtige Fit sind. Wie passt das zu Attract the Right Talent?
Ja, also das hast du natürlich sehr schön formuliert und in der Tat auch sehr spitz. Ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich ein bisschen dazwischen an der Stelle. Du sollst dich natürlich nicht auf die Suche machen, ich suche einen Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung und ich fange mal bei jemandem im Marketing an. Ich glaube, das wäre in der Tat sehr weit hergeholt. Aber lass uns das Beispiel doch einmal durchexerzieren. Wir gehen jetzt heute mal davon aus, dass wir als Unternehmen, wir gehen auf Leute zu, die aktuell in einem Beschäftigungsverhältnis sind, weil man muss ganz klar sagen, auch in der aktuellen Situation, auch wenn wir uns auf eine entsprechende Rezession hinbewegen, alle, die wirklich sich bemühen, einen Job zu finden beziehungsweise einen Job zu haben und den zu behalten, sind auch in einer entsprechenden Beschäftigung. Das heißt, das Thema Arbeitnehmermarkt, Arbeitgebermarkt hat sich ganz klar zum Arbeitnehmermarkt hin entwickelt. Das heißt, ich habe die Wahl, wo ich mich entsprechend hin orientieren möchte. Und daher muss sozusagen der Arbeitgeber sich auch ein Stück weit bei dem Arbeitnehmer bewerben und positionieren, dass er oder sie sich weiterentwickeln kann in einer entsprechenden Rolle. Das bedeutet, ich muss Optionen und Vielfältigkeiten anbieten, wo die Person sich weiterentwickeln kann. Wenn ich dir heute, Rafał, sage, hey, du hast jetzt die letzten 5 Jahre als Marketingmanager gearbeitet, ich biete dir jetzt hier einen neuen Job als Marketingmanager an. Welche Wahrscheinlichkeit hast du und welchen Anreiz hast du, für den gleichen Job mit der gleichen Verantwortung in einem vielleicht etwas anderen Umfeld den Job zu wechseln, damit das Risiko einzugehen? Ich habe eine neue Probezeit, ich habe ein neues Mitarbeiterumfeld, ich weiß nicht, ob ich mit dem Chef oder der Chefin zurechtkomme. Das sind Risiken, die man bei jedem Jobwechsel eingeht, die man gegebenenfalls nicht einkalkulieren kann. Und da neigen viele Menschen dazu, okay, mein aktueller Job gefällt mir zwar auch nicht so richtig, aber da weiß ich zumindest, was ich habe. Dementsprechend, das Risiko eines Wechsels gehe ich nur dann ein, wenn ich eine obvious Verbesserung, eine wahrnehmbare Verbesserung realisieren kann. Das kann gehaltlich sein, das kann titelmäßig sein, das kann aber natürlich auch aufgaben- und verantwortungsspezifisch sein. Und genau das wollen wir entsprechend erreichen, dass wir uns breiter aufstellen, einer größeren potenziellen Klientel von potenziellen Kandidaten diese Möglichkeit offerieren, um sich darin entsprechend weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt sage, Wir gehen nochmal auf den Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung entsprechend ein. Ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, der hat in einer Steuerkanzlei gearbeitet, hat dort Lohnbuchhaltung entsprechend gemacht und ich gebe ihm heute eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Finanzbuchhaltung mit der Möglichkeit, sich vielleicht sogar ins Controlling weiterzuentwickeln, um auch nochmal neben Accounting Controlling-Know-how in Erfahrung zu bringen, um dann auch entsprechend die Karriereleiter in Anführungsstrichen hochzuklettern. Das ist seitens meiner Seite als Arbeitgeber natürlich ein Invest in die Person, die sich aber mit Loyalität und Ehrgeiz auszahlen kann. Wenn ich aber immer nur suche, okay, ich habe hier einen Senior und ich ersetze diese Person durch einen neuen Senior, weil ich weiß, dass die Person das schon 10 Jahre gemacht hat, dann ist die Motivationskurve relativ überschaubar und ich bin der Meinung, dass man relativ zügig wieder anfangen müsste oder auch forciert wird, diese Position nachzubesetzen, weil die Motivation nach unten kehrt und die Personen damit langfristig nicht zufrieden sind, diese Jobs umzusetzen. Hängt natürlich aber auch ein bisschen von der Personality ab, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt auch einfach, und das ist auch vollkommen in Ordnung, Personen, die machen ihr 9-to-5 und die sind damit happy und damit ist die Sache durch. Das ist keinerlei despektierlich gemeint. Das hängt sehr von der DNA und von der Personality ab. Und das muss man natürlich in dem Konstrukt aus, welche Kultur, welche Firma sind wir, wie positionieren wir uns, was wollen wir erreichen, muss man das natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Und da gibt es unterschiedliche Company-Typen entsprechend. Wenn ich heute anfange in einem Startup, dann ist da ein anderer Drive, als wenn ich jetzt, ach mal ein krasses Beispiel, wenn ich jetzt eher im behördlichen Umfeld sozusagen unterwegs bin, die sind nicht dafür bekannt, dass sie unterwegs sind wie ein Speedboat.
Jetzt habe ich immer wieder gehört und man liest, finde ich, auch noch sehr häufig davon, wir haben einen Fachkräftemangel. Wie passt das denn zueinander, dass wir einen Fachkräftemangel haben, beziehungsweise liegt das an diesen sehr spitzen Anforderungen? Also ist das mit die These, öffnet euch hinsichtlich der Bewerber, seid offener auch für Leute, die vielleicht eben neu in einem Themenfeld sind oder eben noch nicht die gewünschte Erfahrung haben, aber immer noch interessante Kandidaten sind?
Das ist exakt das Problem, was du ansprichst, Rafał. Viele Unternehmen sind auf der Suche nach einer Plug-and-Play-Lösung. Das heißt, ich habe ein sehr nischiges Profil und ich möchte genau dieses Profil besetzt haben. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus meiner früheren Beratungszeit. Damals war ich in einer Personalberatung tätig und ein Luftfahrtunternehmen ist auf uns zugekommen und hat gesagt, Herr Böhmer, wir haben da eine spannende Stelle, aber wir kriegen sie einfach nicht besetzt. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich spitze mal die Ohren, was suchen Sie denn? Und dann hat das Unternehmen gesagt, ja, Herr Böhmer, wir suchen einen Satellitentank Ariane 5 Raketenkonstrukteur. Schon allein das Wort ist ein Zungenbrecher. Und das war auch eine extreme Herausforderung. Finde mal erstmal, Ariane 5 war damals schon in die Jahre gekommen. Das heißt, das war schon steinalt. Das war das Erste. Das Zweite ist, sollte ein Konstrukteur sein. Maschinenbaustudium hat man sicherlich noch gefunden. Aber dann sollte er, wie gesagt, auch noch Satellitentanks mal konstruiert haben. Das heißt, du hast einfach mal die Requirements dir zusammengeschrieben und dann sollte der auch noch 10 Jahre Berufserfahrung haben, sollte mal im Ausland gearbeitet haben und so weiter. Das hast sozusagen, gefühlt war das so, die komplette Entwicklungsabteilung hat sich mal beim Kaffeeklatsch zusammengesetzt und hat einmal alle Requirements auf einen Tisch geworfen und haben sich gedacht, so, jetzt bilden wir daraus mal ein Profil. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, selbst wenn ich eine Backmischung für den gehabt hätte, hätte ich den nicht zusammenbacken können. Am Ende sind wir fündig geworden, aber auch nur mit Abstrichen und extrem viel Zeitaufwand. Und dabei ist die Überlegung immer, was ist die Ratio? Ich habe viele Unternehmen gesehen, wo Positionen stellenweise 6, 12, 18, 24 Monate unbesetzt sind, weil man quasi die gefühlte Nadel im Heuhaufen gesucht hat. Dabei ist die Frage, warum nicht Abstriche machen und sagen mit den Worten, die Simon Sinek auch immer wieder sagt, we are hiring for attitude, not for skill. Das heißt, wir suchen Personen, die zu uns passen, die engagiert sind, die eine entsprechende Mentality mitbringen und nicht den Skill, weil den Skill können wir lernen. Was wäre denn passiert, wenn ich diese 2 Jahre investiert hätte, die Personen, die zu uns persönlich passen, aufgeskillt hätte mit dem Wissen, was sie entsprechend brauchen, um diesen Job erfolgreich umzusetzen. Das ist immer, wir sind leider, wie gesagt, ich kann keinen AB-Test machen an der Stelle. Das ist in der Tat immer schwierig. Man kann nur hinterher retrospektiv sagen, hätte man mal vor 2 Jahren angefangen, die Person auszubilden, dann wäre man heute wahrscheinlich schon weiter und schlauer an der Stelle. Das ist das, was ich versuche, auch den Hiring-Managern und den Unternehmen zu kommunizieren. Habt nicht so nischige Anforderungen. Der Fachkräftemangel ist deswegen da, weil die Personen sehr stark mit Scheuklappen in den Markt hereingehen und sagen, ich möchte genau diesen Konstrukteur von Satellitentanks für Ariane 5 Raketen haben und nichts anderes an der Stelle. Und das ist, wie gesagt, das Problem an der Stelle. Wenn wir uns breiter aufstellen würden und eine gewisse Flexibilität haben, was zum Beispiel auch Einarbeitungszeiten, Onboardings, Arbeitsmodelle, Jobsharings machen würden, haben würden, würden wir an der Stelle deutlich weniger Probleme haben und wir hätten diese Position besser und zügiger entsprechend besetzt.
Das heißt, wir wollen quasi, wir sind auch an Personen interessiert, die mit uns wachsen können. Es geht nicht darum, dass wir Personen ansprechen wollen, die nicht für uns interessant sind, sondern wir wollen eben auch Mitarbeitern eine Chance geben, die durchaus Potenzial haben und auch in diese Richtung sich entwickeln können. Verstehe ich das richtig?
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ich bin immer daran interessiert, genau diese Potenzialträger für ein Unternehmen zu gewinnen. Das habe ich bei vielen Unternehmen in der Vergangenheit auch im Bereich Retention bzw. Performance Management eingeführt. Das ist die sogenannte Nine-Grid-Matrix mit zwei Skalen. Die eine Skala ist die aktuelle Performance, die andere Skala ist das Potenzial. Und das sind für mich die zwei wichtigsten Metriken, um Feedback zu teilen bzw. auch um Potenziale innerhalb des Unternehmens zu hebeln und herauszukristallisieren, wer sind die Personen, auf die ich in der Zukunft bauen kann. Weil Performance ist das eine. Heute, jemand arbeitet im Sales, macht 100 Calls am Tag und macht wirklich einen sehr guten Job. Aber am Ende kommt relativ wenig bei raus, hat unterschiedliche Gründe. Wenn ich aber das Potenzial in dieser Person sehe, dass wenn ich sie aufskille, wenn ich ihr noch eine Trainingsschulung gebe, eine Sales-Schulung besser gesagt, wenn ich ihr gewisse rhetorische Kenntnisse beibringe, wenn ich ihr gegebenenfalls zum Beispiel noch eine seniorige Person mit an die Seite stelle, die ein gewisses Jobsharing umsetzen beziehungsweise auch ein Coworking umsetzen, dann habe ich quasi über eine Potenzialsteigerungskurve mit einer entsprechenden aktuellen Performance-Indikation eine Chance, einen absoluten A-Player an Mitarbeitenden für das Unternehmen zu festigen, gewinnen und zu empowern. Und wenn ich in diese Person investiere, dann zahlt die Person mit Loyalität, Motivation und Arbeitswille das dem Unternehmen entsprechend wieder zurück. Deswegen, Potenzial ist für mich das eine der wichtigsten Metriken. Wenn du mich fragst, siehst du Potenzial in deinen Mitarbeitenden? Und ich muss sagen, nein, tue ich nicht. Dann habe ich ein Problem und dann muss ich auch eine Lösung dafür finden. Potenzial ist für mich das Wichtigste, mit das Wichtigste, was ich in diesem Zusammenhang bei jeder einzelnen Person sehen muss.
Okay. Nur wenn es noch ein paar andere Punkte, die super wichtig sind, um eben die richtigen Talente anzusprechen. Einer davon war Campus Recruiting. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich suche nach High Professionals. Ich verstehe, dass wir uns da ein bisschen öffnen und eben nicht zu spitz sind, zu nischig und Menschen auch entwickeln. Aber wenn ich seniore Kollegen suche, beginne ich dann trotzdem beim Campus Recruiting oder wie genau darf man sich das vorstellen?
Es ist in der Tat ein schmaler Spagat natürlich. Campus Recruiting ist ein Invest in die Zukunft. Wenn du, je nachdem, wie deine Personalplanung aufgesetzt ist, in der Regel ist es so, dass du ein Unternehmen irgendwann mal gegründet hast, das Unternehmen wächst, du hast für dich überlegt, welche Personen brauche ich wann im Unternehmen, wann hole ich mir entsprechend Know-how in das Unternehmen bei. Dabei ist es aber auch so, dass du in der Regel eine Personalplanung, je nachdem, wie lange das Unternehmen entsprechend existiert, für die nächsten 3, 4, 5, 10 Jahre machst. Sehen wir uns große Corporates entsprechend an, die planen locker mehr als 20 Jahre entsprechend im Vorfeld. Und da kann man das sehr, sehr gut machen, weil ich heute entsprechend weiß, was ich in der Zukunft brauche und wie ich mir sozusagen meine Mangelberufe, die ich in der Zukunft entsprechend haben werde, heranziehen kann und sie nach meiner Fasson entsprechend innerhalb des Unternehmenskontexts entsprechend ausbilden kann. Wenn du aber natürlich sagst, hey, ich habe heute den großen Need und ich muss morgen entsprechend folgende Herausforderungen stemmen, ich muss internationalisieren, ich muss nischiges Wissen aufbauen, ich habe Kunden-Commitments, die ich entsprechend liefern muss, wo ein entsprechendes Fachwissen notwendig ist, da bringt mich das Campus-Recruiting nicht weiter. Und das ist dann der Fall, wo man andere Recruiting-Strategien anwenden muss. Das Campus-Recruiting bringt mich dann weiter, wenn ich weiß, ich habe einen langen Planungshorizont und ich weiß, dass ich in der Zukunft in ein jeweiliges Bottleneck laufen werde, dass ich eher frühzeitig anfange, diese Planung zu machen. In der Realität, muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ist es bei vielen Unternehmen, gerade auch bei kleineren Unternehmen der Fall, der Planungshorizont ist deutlich kürzer. Damit ist der Need und die sogenannte Urgency, dass eine entsprechende Position gefüllt wird, deutlich kürzer vom Zeithorizont, wo es dann dazu führt, ich brauche heute den Senior und ich suche so lange, bis ich den Personen mit diesem nischigen Wissen entsprechend habe. Deswegen muss man auch sagen, dass die Unternehmen, die eine langfristigere Planung haben und sich gerade beim Campus Recruiting solider aufstellen, weniger Herausforderungen in dem aktuellen Recruiting haben, weil sie wissen, dass sie in der Zukunft nicht in das Bottleneck laufen, was andere Unternehmen mit einem geringeren Planungshorizont haben werden.
Du sagtest gerade solide aufstellen. Was kann denn deine Organisation tun, um sich hinsichtlich Campus Recruiting gut aufzustellen? Was sind ja gängige, erfolgreiche Prozesse oder Maßnahmen, die eine Firma tun kann?
Das ist super divers. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, was man dort machen kann. Und das hängt natürlich auch ein Stück weit von der Industrie und natürlich auch von der Branche ab. Da ist wieder auch, wie ich eingangs gesagt hatte, nicht dieser One-Size-Fits-All-Ansatz. Und auch, wie es früher sozusagen war, guck mal, da ist eine Campusmesse, da gehen wir hin, da gehen wir hin. Das ist so ein bisschen Streubombentaktik. Ich gehe mal auf jede Messe, die ich finden kann und hoffentlich bleibt da irgend so ein Student kleben und dann gucken wir mal, was passiert. Das sollte man entsprechend nicht tun. Man sollte sich man kann das natürlich machen, ist ein bisschen waste of time. Und wenn man seine Personalabteilung einmal quer durch Deutschland schicken möchte, dann kann man das natürlich auch gerne machen. Aber die Frage ist,
was mache ich?
Ich bin immer ein Fan davon, so präzise wie möglich und zielorientiert zu sein. Was ich ganz gerne gemacht habe in der Startup-Szene, gerade in der Berliner Tech-Szene, in der ich prima unterwegs bin, beispielsweise an sogenannten Summercamps teilen oder Sum-Ups. Das heißt, das sind dedizierte Treffen, wo genau diese Unternehmen auf potenzielle Kandidaten von unterschiedlichen Business Schools oder auch von ausgebildeten Finance Schools entsprechend kommen, die genau mit dem Target suchen. Ich möchte beispielsweise ein Praktikum machen, ich möchte beispielsweise ein First Entry Job entsprechend haben. Und auf dieser Messe kann man bereits Interviews mit potenziellen Kandidaten führen, weil diese sich bei der sogenannten Organisation beworben haben und damit ein sogenanntes Matching stattfindet. Das heißt, es ist deutlich kanalisierter, indem man einfach schon weiß, auf wen trifft man und mit wem kann man dort sprechen. Weil einfach dieses Random, ich stelle mich jetzt mal auf die Messe und gucke, wer da an meinem Stand vorbeiläuft und mir drei Kulis abnimmt, das ist nicht mehr State of the Art an der Stelle. Gleichzeitig, was auch sehr gut ist, ist zum Beispiel eine Startup Rally. Oft ist es so, dass einige Hochschulen zum Beispiel dann einen Trip für einige Tage in eine Stadt organisieren, wo sie dann unterschiedliche Firmen entsprechend abklappern und dann dort auch einmal in die Live-Geschehnisse sozusagen mit einsteigen können. Wir hatten es damals bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber gemacht. Das war ein E-Commerce-Unternehmen, was gleichzeitig auch eine eigene Logistik hatte. Dort haben wir sozusagen ganze Hochschulklassen bei uns durch die Logistik geführt, um ihnen einfach auch real zu zeigen, wie sieht der Arbeitsalltag entsprechend aus. Das heißt, nutzt die Gelegenheit, euch zu präsentieren, in die Firmenabläufe entsprechend die Personen zu involvieren und zu integrieren und das reale Doing zu zeigen, weil damit es ist deutlich greifbarer, als am Ende sozusagen einfach nur an einem Stand was zu erklären und zu schauen, was passiert. Und wovon ich persönlich zum Beispiel auch nochmal ein Riesenfan bin, und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal promoten, das ist natürlich sehr, sehr früh und das ist nicht mehr, das ist schon kein Campus-Recruiting, sondern das wäre schon fast School-Recruiting an der Stelle. Ihr habt sicherlich mal was vom Girls Day gehört, wo Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, in klassische sogenannte Männerberufe reinzuschnuppern. Ich bin kein großer Fan von dieser Splittung zwischen, das ist ein eher männlich konnotierter Job oder ein eher weiblich konnotierter Job. Aber Fakt ist, wir haben einfach noch einen großen Split, was das angeht. Es gibt deutlich mehr männliche Engineers gegenüber weiblichen Engineers. Es gibt deutlich mehr Männer, die im Bereich Maschinenbau unterwegs sind, als weibliche Vertreter an der Stelle. Und die Attraktivität schon frühzeitig auch bei Schulmädchen zu wecken, hey, ich gehe jetzt mal sozusagen über den Tellerrand hinaus und es muss sozusagen nicht diese klassisch konnotierte weibliche Studiengang sein oder weibliche Berufsausbildung, weil da bin ich ein großer Fan von. Lasst uns das aufwaschen, weil es gibt diese klassische Teilung nicht. Es gibt auch nicht mehr diese klassische Rollenverteilung und deswegen sollten wir uns heute auch diverser aufstellen und offener sein, um einfach auch gerade zum Beispiel weiblichen Vertreterinnen die Möglichkeit zu geben, sogenannte Role Models und Vorbilder in den Jobs, die sozusagen eher männlich konnotiert sind. Vor einiger Zeit, wie gesagt, war es auch noch relativ selten, dass es Polizistinnen gegeben hat. Es waren immer Männer, die in der Polizei tätig gewesen sind. Genauso zum Beispiel, ihr kennt es wahrscheinlich, auch keine Werbung machen, Truckfahrer oder beziehungsweise LKW-Fahrer sind immer Männer. Ihr kennt die Vox-Sendung Trucker Babes. Es wird immer mehr davon entsprechend geben. Lasst uns das aufweichen und einfach auch nicht sozusagen in unserem engmaschigen 70er-Jahre-Korsett leben, sondern wenn wir das aufweichen, haben wir da deutlich mehr Flexibilität und geben dann auch nochmal die Möglichkeit, diesen Fachkräftemangel und natürlich auch dieses engmaschige Konstrukt aufzuweichen.
Damit haben wir schon zwei Punkte von den sechsen, die du erwähnt hast, die erfolgskritisch sind, kampfentscheidend für das Anheuern interessanter Kandidaten und Kandidatinnen. Auf was wollen wir uns als nächstes widmen? Was wollen wir uns als nächstes ansehen?
Boah, Frau, du würdest mich so glücklich machen, wenn wir noch einmal über Employee Referral Programm sprechen können. Wie schon eingangs gesagt, mein Herzensthema hängt da dran.
Wieso ist das dein Herzensthema? Das klingt tatsächlich, lass es mich nochmal sagen, es klingt ziemlich altbacken. Das klingt so ein bisschen wie ein kleiner Geschenkkorb, den der eine Mitarbeiter jemand anderen gibt oder kleine Geschenke, die der Mitarbeiter erhält, weil er jemanden geworben hat. Das klingt tatsächlich wie, naja, nicht mehr up to date. Wieso ist das so spannend?
Sehr schön. Ich stelle mir das gerade so vor, Mitarbeiter hat jemand anders geworben und dann überreichst du ihm einen Schokoriegel und sagst so, vielen Dank für deine exzellente Arbeit. Lass dir den Schokoriegel schmecken, aber iss ihn nicht alles auf einmal.
Ja, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es nicht ganz von der Realität entfernt ist. Vielleicht nicht in jeder Organisation, aber ich wüsste auch nicht, wieso das überhaupt so spannend sein soll, wieso das so einen großen Hebel hat. Erzähl doch mal mehr.
Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, es gibt unterschiedliche Sachen, wie man das angehen kann. Und man kann das natürlich genauso stiefmütterlich, wie du das gerade beschrieben hast, quasi tun, wo man sagt, okay, vielen Dank, dass du das getan hast. Halbherzig habe ich mir jetzt sozusagen da irgendwas aus den Rippen geleiert, damit ich dir irgendwas geben kann. Das ist genauso, wenn heute Unternehmen noch auf ihre Stellenausschreibung als Benefit schreiben, wir haben einen Obstkorb. Da würde ich am liebsten im Strahl, Entschuldigung für die Auswahl, kotzen, weil das ist doch nichts, was irgendeinen Menschen heutzutage noch interessiert, ob da ein verdammter Obstkorb in der Küche steht oder nicht. Und so ist es bei den Employee Referral Program auch. Wenn ich jemanden empfehle und danach irgendwie einen 15 € Amazon-Gutschein bekomme, dann ist das kein Hebel und dann ist das nichts, womit du irgendwie jemanden hinterm Berg hervorholst, dass die Person wirklich mal drüber nachdenkt, wen habe ich in meinem Netzwerk, wen würde ich gerne als Kollegin oder Kollegen entsprechend haben und wen würde ich gerne auch sozusagen mit ins Unternehmen holen, damit das Unternehmen sich weiterentwickelt. Aber jetzt lass uns doch mal von einer anderen Perspektive quasi kommen. Wenn man das gut macht und sich wirklich Gedanken macht, dann hast du die Möglichkeit, beispielsweise damit Momente zu schaffen und Memories zu schaffen, die du sonst im Arbeitsleben nicht hast. Du gehst arbeiten, ich gehe arbeiten, am Ende des Monats kriegen wir unser Gehalt und das ist vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr. Inflation hat uns gerade gehittet, 7-8% entsprechend, alles ist teurer geworden und so weiter und so fort. Jetzt packe ich da mal einfach so 150 Euro quasi brutto auf dein Gehalt entsprechend drauf als Inflationsausgleich, dann kriegst du am Ende sozusagen 75 Euro mehr raus. Davon kannst du mal einmal im Monat nochmal einen netten Einkauf machen. That's it. Ist das was dich langfristig sozusagen motiviert, wo du sagst, ich wache jeden Morgen um 6 auf, der Wecker klingelt und ich sage, heute gehe ich engagiert zur Arbeit? Aus meiner Sicht nein. Und deswegen muss man als attraktiver Arbeitgeber Momente schaffen, wo sich die Mitarbeitenden dran erinnern. Deswegen sage ich zum Beispiel, finde ein Incentive, mit dem du deinen Mitarbeiter langfristig im Kopf bleibst. Beispielsweise habe ich es gemacht, eine Mitarbeiterin hat, ich weiß, dass sie gerne liest. Und sie hatte mir mal gesagt, sie würde gerne auf die Frankfurter Buchmesse, aber hat es nicht geschafft, zeitlich. So, dann hat sie einen Mitarbeiter beworben und das war in dem Fall, da war das ein Praktikant. Das war eigentlich nur normalerweise eine ganz kleine Referral-Fee. Aber ich habe gesagt, ich wandle das um und sage, ich zahle dir nicht das Geld aus, weil am Ende kriegst du davon brutto, netto relativ wenig. Ich gebe dir einen Urlaubstag und ich bezahle dir das Ticket und das Hotel und das Eintrittsticket zur Frankfurter Buchmesse und ich möchte, dass du dieses Jahr dahin gehst. Das ist vollkommen egal, was das gekostet hat. Aber du hast den Moment bei dem Mitarbeiter geschaffen, weil du die Urgency und den Need verstanden hast und hast damit das Memory entsprechend geschaffen. Wenn ich jetzt von dir wüsste, Rav, also du bist gerade Vater geworden zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, hey, ich kaufe dir den geilsten Kinderwagen, den es da draußen gibt. Jedes Mal, wenn du mit deinem Sohn in den Kinderwagen fährst, würdest du denken, ey geil, der ist von meinem Arbeitgeber gekommen und das ist ein richtig geiles Ding. Wenn ich sage zum Beispiel, ich bin ein absoluter Porsche-Liebhaber und für die Referral bezahlt mir mein Arbeitgeber ein Wochenende Porsche fahren oder einmal über den Nürburgring, über die Nordschleife fahren. Das ist ein Memory, den ich geschaffen habe, der sich in den Kopf eingebrannt hat. Und das ist kein Äquivalent zu dem, was ich bezahle dafür und was ich dafür bekomme. Weil du bekommst, wie gesagt, für deine 150 Euro, wo du 75 Euro netto, einen Wocheneinkauf sozusagen extra, der bleibt dir nicht im Gedächtnis. Aber jetzt nehmen wir mal sozusagen, Porsche fahren am Wochenende kostet vielleicht 500 Euro. Das bleibt lange im Kopf. Dann hast du ein Bild auf deinem Handy. Jedes Mal, wenn du da drauf guckst, siehst du, das ist das gewesen, was mir ermöglicht wurde für den Referral. Was aber das Entscheidende ist, und da sind wir wieder beim Obstkorb, ich kann nicht einfach plain sagen, one size fits all, wir hauen jetzt raus, jeder kriegt 500 Euro für einen empfohlenen Praktikanten. Kann man machen, ist auch für einige sicherlich gut. Ab einer gewissen Gehaltsgrenze muss man dann sagen, ist es vielleicht nicht mehr so relevant, ob du jetzt noch diese 500 Euro kriegst oder nicht. Aber wenn du dich accountable zeigst, dich für die Leute interessierst, dich mit den Leuten auseinandersetzt, Probleme löst, ihnen ein Memory schaffst, dann zahlen sie es mit Loyalität zurück und dann hast du sie incentiviert dafür. Das ist die eine Medaille. Die andere Medaille ist nochmal, du reduzierst natürlich auch deine Recruiting-Kosten. Du musst keine Berater dafür bezahlen. Deine Durchlaufzeiten für entsprechende Kandidaten wird entsprechend reduziert. Und es hat auch gezeigt, dass Mitarbeitende, die über ein Referral-Programm gekommen sind, zu 50% höhere Wahrscheinlichkeit haben, am Ende die Probezeit zu bestehen, als Kandidaten, die nicht über ein Referral gekommen sind. Dementsprechend, ich finde den Kanal großartig, weil er gibt mir jedes Mal die Möglichkeit, ein Memory zu schaffen und damit die Mitarbeitenden über eine sogenannte Retention Option nochmal weiter zu incentivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden. Aber man muss es auch wollen. Weil wenn ich einfach nur sage, es ist mir lästig, dann funktioniert es nicht. Und ich muss auch noch dazu sagen, deswegen viele Unternehmen sozusagen sagen immer, ich bezahle keine 5.000 Euro Referral-Bonus für einen Engineer. Mhm. Aber ganz ehrlich, 25% vom Jahreszielgehalt an einen Berater würdest du zahlen. Und das sind keine 5.000 Euro. Da gebe ich dir Brief und Siegel dafür. Aber gib das Geld doch lieber jemandem, der bei dir im Unternehmen sitzt und davon in Urlaub fahren kann und den du sozusagen ganz nah bei dir unterstützen kannst, als es sozusagen irgendwelchen, sorry für die Berater, aber denen in den Rachen zu werfen. Das ist doch echt schade.
Dann haben wir noch drei strategische Schlüsselaspekte, die sinnvoll sind, oder sinnvoll beachtet werden sollten, um interessierte Kandidaten und Kandidatinnen zu finden. Du sagtest einmal, sei flexibel oder seid als Organisation flexibel, dann Social Media Recruiting und Shorter Time to Hire. Heißt das, dieses sei flexibel, wenn wir in dieses als erstes springen? Sind wir nicht alle flexibel genug, indem wir jetzt schon verstanden haben, wir sind offener hinsichtlich Kandidaten, Kandidatinnen, wir haben Referral-Programm, wir gehen an die Uni. Ist das nicht schon genügend Flexibilität?
Die Frage ist immer, was ist genug? Das kann natürlich unter Umständen der Fall sein im Einzelfall. Aber du hast jetzt die Frage schon so formuliert, so ein bisschen, was will denn der Arbeitnehmer noch? Ich bin doch schon sozusagen, ich incentiviere ihn, ich gehe auf die Campus zu, ich positioniere mich am Arbeitgebermarkt entsprechend. Was will er denn noch alles? Und damit limitierst du natürlich schon mal die Erwartungshaltung. Und ich kann dir nicht sagen, wie flexibel es ist. Und das hängt natürlich auch vom Markt entsprechend ab. Also einer meiner Kunden zum Beispiel, die suchen händeringend C++-Entwickler. Und gefühlt würden sie sozusagen jeden C++-Entwickler im Äquivalent mit Gold aufwiegen, wenn sie endlich bekommen würden. Von daher würde ich denen sagen, ey, seid so flexibel wie möglich und macht die Eintrittsbarriere so gering wie möglich, weil ihr habt einen riesengroßen Need. Wenn ich jetzt sage, ey, ich will eine andere Position, nehmen wir jetzt mal was, ich würde jetzt aus ethischen Gründen würde ich jetzt nicht sagen, welche Jobs es wie Sand am Meer gibt, aber es gibt gewisse Positionen, die es wie Sand am Meer gibt. Bei denen würde ich sagen, da müssen wir jetzt vielleicht nicht noch eine Schippe der Flexibilität obendrauf legen, dass wir die Eintrittsbarrieren noch geringer machen und dann gegebenenfalls auf so eine Ausschreibung bei LinkedIn Indeed über ein Wochenende irgendwie 3.000 Bewerbungen einsammeln und dann quasi allen mit Massenabsage absagen müssen, das macht dann wiederum auch keinen Sinn. Deswegen finde den Sweet Spot, dass man die richtigen oder beziehungsweise die potenziellen Kandidaten richtig erreicht, aber auch diejenigen, die sozusagen überhaupt nicht passend sind, davon abhält, diesen Step entsprechend zu gehen. Und da kann ich euch nur raten, holt euch seniorige und gute Recruiter rein, die euch dabei unterstützen können, genau diesen Edge-Case quasi zu finden, um euch da die Arbeit zu reduzieren und zu minimieren.
Voll gut, dann schauen wir doch mal weiter. Was heißt denn Social Media Recruiting genau? Heißt das, wir werben mehr über Facebook und LinkedIn oder bedarf es hier mehr? Was sagt der Experte?
Also, es gibt unterschiedliche Wege, was man darunter versteht. Es ist keine einheitliche Definition, was Social Media Recruiting ist. Es ist so, dass es unterschiedliche Kanäle beinhaltet, auf die man entsprechend zugehen kann. Und auch das hängt wieder sehr stark davon ab, welche Positionen suche ich und wie lange möchte ich mich damit aufhalten und wie groß ist der Need? Weil man kann sich das sozusagen vorstellen wie so eine Waage. Wenn sozusagen die Zeit sehr kritisch ist, muss ich natürlich auch entsprechend mehr Geld und mehr Möglichkeiten nutzen, um entsprechend auf diese potenziellen Kandidaten zuzugehen. Wenn ich unendlich viel Zeit habe, dann brauche ich natürlich auch weniger Geld oder weniger Invest, was ich entsprechend tun muss, um eine Position zu füllen. Beim Social Media Recruiting bedeutet das, dass ich in unterschiedliche Buckets mich aufstelle und entweder mehr oder weniger Geld je nach Urgency entsprechend investiere. Das kann als Step 1 beispielsweise sein, die klassischen Anzeigen. Ein potenzieller Kunde hat mir gesagt, ja, wir suchen händeringend Leute, aber auf die letzten Printanzeigen hat sich einfach keiner beworben. Da meinte ich, ja, es gibt auch keine Menschen mehr, die sich noch eine Printanzeige anschauen. Weil das war, wie gesagt, damals, als ich noch im Executive Search-Bereich war, da war das immer so Usus. Haben viele Personalberatungen dann immer eine halbe Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung quasi gekauft und das war schweineteuer. Da hat einer so eine halbe Seite in der FAZ, die hat irgendwie 10.000, 15.000 Euro gekostet, dass du dort eine Anzeige, du hast keine Ahnung, was die kriegen, aber das Geld hast du erstmal rausgeblasen, ohne irgendwelche Conversions zu haben, weil das ist dann einfach sozusagen in the dark, weil das war damals noch der Usus, so war der Weg, wie man entsprechend Jobs gesucht hat. Du hast dir eine Zeitung gekauft, hast geguckt, was da drin steht und hast dich dann darauf beworben. So, dann gibt's natürlich jetzt performance-getriebene Kanäle wie Indeed. Du hast natürlich auch Stepstone, Monster, die ganzen Jobplattformen und so weiter und so fort. Da musst du natürlich immer überlegen, okay, wie möchtest du es aussteuern? Möchtest du es performance-basiert, also ein Cost-per-Click-Verfahren, oder möchtest du sozusagen quasi eine Flatrate, wo du sagst, ich bezahle einmal einen Preis, habe eine entsprechende Laufzeit und gucke, was rauskommt. Das ist sozusagen das ganz klassische passive Recruiting, weil das ist so ein bisschen, wie ich immer ganz gerne sage, post and pray. Das heißt, du postest es und guck mal und hoffst, dass am Ende sozusagen der ultimative Kandidat um die Ecke geschossen kommt und dass du damit ein simples Hiring gemacht hast. Funktionierte in den 90ern ganz gut, heute sehr schwierig. Bei Social Media bedeutet das aber auch LinkedIn, direkte Ansprache. Ich gehe direkt auf potenzielle Kandidaten zu. Das hat auch gerade in den 2000ern sehr gut funktioniert, weil da war eine entsprechende Appreciation dabei. Die Personen haben sich gewertschätzt gefühlt und haben gesagt, ich wurde vom Berater angesprochen. Ich wurde ausgewählt, weil er oder sie meine Qualifikationen ganz spannend findet. Und jetzt habe ich die Option, in den Interviewprozess zu gehen. Heute ist der Markt von Beratern, die das machen, überschwemmt, die sich einmal ein Template zusammengebaut haben und sagen, ich habe heute 300 Kandidaten angeschrieben. Das ist wie so eine Postwurfsendung. Wenn ich zu Hause am Briefkasten gehe, nehme ich die sozusagen die Post mit und die Flyer fliegen direkt in den Müll. Die gucke ich mir gar nicht an. Genauso ist es mit den Joboffers, die viele Berater entsprechend teilen. Ich gucke sie mir gar nicht erst an, weil sie sind einfach wie... Ich hatte den Begriff Streubombe vorhin schon mal. Das machen die auch. Sie verteilen, gucken, was kleben bleibt und freuen sich dann einen Keks sozusagen, wenn dann irgendeiner da eine Rückmeldung gibt. Du musst das schon sehr gut machen, sehr präzise auf die Leute zugehen. Ich habe da eine sehr gute Recruiterin an der Hand, die sehr individuelle Anschreiben macht und die dadurch auch eine sehr hohe Conversion hat. Aber bei einer hohen Conversion spricht man von ab 25-30%. Das heißt, einer von vier Leuten meldet sich überhaupt zurück. Und dabei heißt es nur rückmelden. Das heißt nicht positiv zurückmelden, sondern da kriegst du eine Antwort und sagst so, ich habe gar kein Interesse dran. Danke, das ist auch schon eine Conversion. Wenn du aber eine positive Conversion von über 10% hast, dann bist du schon wirklich stark, was das angeht. Was ich aber hier in dem Falle auch noch sagen möchte, was quasi in diesen Bereich des Social Media Recruitings reingeht, sind noch zwei weitere Optionen. Das eine ist das Performance Recruiting. Das bedeutet, alles, was Themen wie Facebook und Instagram angeht, dass automatisiert und spezialisierte Ads an die User entsprechend rausgehen. Das heißt, Facebook und Indeed sammeln Daten von allen von uns. Sie nutzen unser Userverhalten. Sie gucken, was schauen wir uns an, woran sind wir interessiert, nutzen die Geodaten entsprechend, woran könnte eine Person potenziell interessiert sein und spielen dann mit diesem Know-how entsprechende Ads entsprechend aus. Das hat eine sehr gute Conversion entsprechend, weil einfach die Daten sind so massiv quasi zusammengespielt wurden und damit einfach eine sehr gute Trefferquote ist. Man muss natürlich auch sagen, ihr kennt es selbst von entsprechenden Google Ads, wie viele Impressions werden die Sachen gezeigt, wie hoch sind die Klickraten. Ich bin kein Marketier an der Stelle, ihr könnt euch die Sachen, wie gesagt, gerne ausrechnen. Deswegen meinte ich auch eingangs, du musst halt überlegen, wie viel Budget du dort sozusagen draufsetzt, weil du natürlich über die Impressions, die eine geringe Klickrate haben, dann auch sehr hohe Kosten produzierst. Deswegen solltest du da schon jemanden an der Hand haben, der sich mit Social Media Marketing sehr gut auskennt, um das spezifisch auszuspielen und nicht am Ende sehr hohe Kosten zu produzieren. Und was es dann noch entsprechend gibt, ihr kennt alle Tinder. Tinder ist relativ easy. Ich swipe nach ich weiß nicht mehr genau, meine Tinder-Zeiten sind lange vorbei. Swipe nach links ist ablehnen, swipe nach rechts ist like oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall sind die Entry-Barrieren sehr, sehr gering, was das angeht. Und das machen einige Unternehmen auch bei Jobs. Zum Beispiel das Unternehmen Truffles. Bei dem kann man sich anmelden. Man bekommt permanent sozusagen Jobangebote zur Verfügung gestellt und kann dann mit einem Swipe sagen, matcht oder matcht nicht. Und damit kannst du sozusagen die Hürde des Bewerbens reduzieren. Kann gerade für sogenannte Massenrecruitings relativ gut funktionieren, wo du eine Eintrittsbarriere hast, die relativ gering ist. Je höher die Anforderungen natürlich sind, wird es dann irgendwann schwierig, wenn du dann wirklich einen Spezialisten mit senioriger Erfahrung suchst und wie gesagt, jeder Hinz und Kunst dann sagt, hey, kann ich? Wir suchen einen CFO und die Person sagt, ja, hier, ich habe mein Konto auch ganz gut im Griff, ist vielleicht eine nicht ausreichende Erfahrung, diesen Job allumfassend ausfüllen zu können.
Das bringt mich zu der Frage, wie wichtig denn überhaupt noch ein Anschreiben ist. Also ich verstehe, dass ich natürlich unterschiedliche Skills benötige, unterschiedliche Senioritäten suche. Ja, das Handhaben des eigenen Bankkontos reicht vielleicht nicht für jede Stelle aus. Würdest du dementsprechend sagen, je komplizierter, je schwieriger die Ausbildung, je höher die Position, desto wesentlich ist das Anschreiben oder braucht es heutzutage überhaupt noch eins? Wie ist das?
Ja, also ich habe über die letzten Jahre immer wieder versucht, genau diese Entries so einfach wie möglich zu machen. Jetzt könntest du und natürlich auch böse Zungen sagen, ja, dann ist doch diese Option mit Truffles die ideale Lösung, weil damit hast du sozusagen gar keine Hürde beim Entry. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen natürlich. Ich möchte natürlich die richtigen Leute in den Kanal bekommen und möchte dann aber auch nur die haben, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und die gegebenenfalls auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Passung auf diesen Job entsprechend haben. Dementsprechend möchte ich schon, ich brauche kein CV, sondern mir würde auch ein LinkedIn-Profil reichen. Ich brauche eine E-Mail-Adresse zur Kommunikation und das sind, wie gesagt, die beiden relevanten Sachen. Gegebenenfalls noch eine Gehaltsvorstellung, um so eine ungefähre Range zu haben, wo sich die Person entsprechend befindet. Wenn das komplett out of scope ist, kann man sich dann natürlich auch sämtliche Kommunikation sparen, wenn da einfach die Budgets nicht zusammenpassen. Wobei ich da an der Stelle auch immer sage, wenn ich den richtigen Kandidaten zur richtigen Zeit entsprechend habe, sollte ich eher versuchen, ein Package zu schnüren, wo ich einen entsprechend hohen Incentive generieren kann und eine Attraktivität produzieren kann, als den Need weiter in einem Unternehmen zu haben. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Aber um deine Frage bezüglich des Anschreibens zu beantworten, ich lasse jetzt einfach mal die Katze aus dem Sack, in der Hoffnung, dass viele Personen, die sich mal bei mir beworben haben, heute nicht zuhören. Ich habe mir das Anschreiben nie angeschaut. Ich weiß nicht, was da drin steht. Es ist mir auch völlig egal, weil alles, was da drin steht, ist eben irgendwie zusammengezimmert. Und wenn mir sozusagen die Personality auf der Basis der Unterlage, sei es LinkedIn-Profil oder CV, entsprechend gefällt oder Interesse macht, dann möchte ich mit der Person sowieso sprechen. Das heißt, in 95% der Fällen spreche ich sowieso mit den Personen, weil ich möchte verstehen, warum hat sie sich beworben? Was kann der Job entsprechend bieten? Was kann die Person sozusagen mitbringen? Und welches Asset hat diese Person? Das heißt, wenn ich sozusagen eine gewisse Option sehe, dass ein hoher Passungsgrad für irgendeine Rolle da ist, muss ich mit der Person sprechen. Weil einfach nur ein Paper, CV, 5 Seiten lang, da steht sehr viel spannende Sachen entsprechend drauf. Aber da wiederhole ich meinen Punkt nochmal, we're hiring for attitude, not for skill. Und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der die Attitude einer Person anhand der Analyse eines CVs mit einer hohen Treffsicherheit darstellen konnte.
Also Tipp an Organisationen, lieber die Person einladen, in den Austausch gehen, als über das Anschreiben hart zu spielen.
Definitiv, definitiv. Und lasst auch sozusagen diesen Quatsch. Es gibt ganz viele große, renommierte Personalsoftwares, die im Interviewprozess oder beziehungsweise beim Bewerbungsprozess es wollen, dass du gefühlt deinen CV nochmal abschreibst. Das heißt, du musst dann sozusagen jede Jobbeschreibung, jeden Jobtitel, deine 5 Ausbildungssteps, alle 8 Millionen Sprachen, die du sprichst, mit unterschiedlichem Niveau und so weiter einträgt. Du bist damit beschäftigt, ungefähr, naja, so 45 Minuten lang deinen kompletten CV nochmal in ein Personalmanagement-Tool einzutippern, damit du dann am Ende vermutlich noch einen Error kriegst, weil du, keine Ahnung, einen Punkt anstatt ein Komma gesetzt hast und dann das gesamte Formular gelöscht wurde und du sozusagen dann schon den Hass sagst, ich habe da schon gar keinen Bock mehr drauf. Lass diesen Scheiß, mach diese Eintrittsbarriere so gering wie möglich, nehmt den CV, nehmt das LinkedIn-Profil, nehmt ein CV-Parsing, wenn ihr es unbedingt in einer Datenbank haben wollt, aber setzt da einen Recruiter ran, der soll sich den CV anschauen, soll sagen, thumb up, thumb down, gebt eine Rückmeldung, macht das quick und macht euch selber ein Bild davon. Führt nicht gleich ein Gespräch, was irgendwie 3 Stunden dauern muss. Das hatte ich letztens auch. Ich wurde zu einem Interview eingeladen. Die haben gesagt, ja, komm mal vorbei, wir machen dann 3 Stunden Blocker. Kein Mensch geht bei einem Erstinterview zu einem 3-stündigen Gespräch. Cost for efficiency, macht ein kurzes Kennenlernen, verkauft euch als Unternehmen, raise die Motivation, was die Attraktivität des Unternehmens entsprechend angeht. Und danach, wenn ihr im ersten Call gemerkt habt, hey, die Person hat Potenzial, und da sind wir wieder bei unserer Potenzialkomponente, dann geht die nächsten Steps. Aber auch keine 20 Steps, sondern versucht es mal in 3 Steps abgearbeitet zu haben, um dann auch eine Entscheidung zu treffen.
Und damit sind wir, glaube ich, beim letzten Punkt der 6 Key-Strategien, um attraktive Mitarbeiter zu finden. Shorter time to hire. Was verbirgt sich dahinter und was können Organisationen tun, um tatsächlich früher, schneller Leute an Bord zu bekommen?
Genau, also das bezieht sich an der Stelle, um es mal ganz präzise zu sagen, auf den Interview-Funnel. Das heißt, ich bewerbe mich und wie lange bin ich sozusagen in dieser Interview-Phase beziehungsweise in dieser Application-Period? Das fängt sozusagen damit an, hey, Rafał, wir haben heute Mittwochabend, ich werfe heute noch eine Bewerbung entsprechend raus. Ich bekomme sofort eine Rückmeldung. Das ist ein automatisierter Reminder sozusagen aus dem Application Tracking System heraus. Und da steht, hey, Benjamin, vielen Dank für deine Bewerbung. Wir bekommen gerade sehr viele Bewerbungen. Bitte habt ein bisschen Geduld mit uns. Wir müssen alle einzeln prüfen und wir kommen bei Gelegenheit auf dich wieder zurück. Und entweder sagen wir dann, ja, wir sprechen mit dir oder nee, du bist raus. So, das heißt schon mal richtig schön, eine Standardnachricht, die einer Wertschätzung gen Null gleichkommt. Ich verstehe das, dass man das natürlich nicht quasi immer zu individualisieren kann, aber man kann sich auch einfach mal Mühe geben damit, weil sozusagen das ist die erste Rückmeldung, die man vom Unternehmen entsprechend bekommt. Das heißt, da ein bisschen mehr Kreativität reinsetzen und dann relativ zügig eine Rückmeldung geben. Ich habe meinen Recruitern im Unternehmen immer gesagt, nach Eingang der Bewerbung gerne spätestens 3 Werktage später sollte eine Rückmeldung sein. Das heißt, jetzt ist natürlich, wenn ich mich heute bewerbe, über Ostern sollte man ein bisschen Patience haben mit den ganzen Unternehmen, aber man sollte schon nächste Woche Dienstag, spätestens Mittwoch, dann ist auch schon eine Woche rum, eine Rückmeldung entsprechend geben, hopp oder top. Und dann sollte man auch einen sehr schnellen Einstieg machen. Hey, bucht dir gerne einen Termin. Macht nicht dieses komische E-Mail-Ping-Pong mit, hey, hier sind 5 Termine, kannst du da oder nicht? Gib den Leuten entsprechend ein Tool an die Hand. Calendly beispielsweise. Calendly hat super viele Integrationen bei unterschiedlichen Application-Tracking-Systems. Gib den Leuten available Stops, Slots, die sie sich selber buchen können, um quasi diesen Prozess auch teilautomatisieren zu können. Weil alles, was Administration, Abstimmungstermine sind oder Terminvereinbarungen, das ist überflüssiger Zeitaufwand, der nur dazu führt, dass der Recruiting-Prozess deutlich länger wird. Dann macht ein erstes Telefoninterview. Macht eine schnelle Entscheidung danach. Ihr braucht keine 3 Tage, um euch zu überlegen, ob der Kandidat gut oder schlecht gewesen ist, sondern gibt Instant Feedback. Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich nur alleine ein Erstinterview geführt habe, gebe noch in dem Interview ein Feedback. Da werden sicherlich auch einige sagen, hey, das kannst du nicht machen und so weiter und so fort. Ich sage, ich kann es machen, weil ich weiß, in dem Interview möchte ich die Person weiterkommen lassen, ja oder nein. Und diese Entscheidung kann ich sofort treffen. Und dann kann ich mit der Person auch das weitere Prozedere besprechen und kann sagen, hey, das hat mir gut gefallen, beim nächsten Mal würde ich gerne das, das, das und das noch von dir sehen, aber lass uns den nächsten Step gehen, wie sieht deine Availability aus? Dann kann ich auch in die Kalender reinschauen, weil ich weiß, welche Personen die nächsten Steps führen und habe den nächsten Interviewprozess bereits terminiert. Gegebenenfalls natürlich noch ein Case mit dazu. Wenn ein Case da ist, würde ich immer darauf achten, dass mindestens ein Wochenende dazwischen ist, um einfach auch den Personen in ihren normalen, regulären Doings die Möglichkeit zu geben, sich sauber damit auseinanderzusetzen. Aber Faustregel sagt mir, den Bewerbungsprozess solltet ihr in spätestens 21 Tagen, das heißt nach 3 Wochen, abgeschlossen zu haben. Das heißt, wenn sich die Person heute am 5.4. bewirbt, dann sollte die Person spätestens, wie gesagt, zum Ende des Monats logischerweise eine Rückmeldung und einen möglichst unterschriebenen Vertrag von uns haben. Alles, was länger dauert, über einen Monat entsprechend heraus, hatte ich eingangs auch schon gesagt, ist die Conversion Rate deutlich gesunken und die Motivation und die Attractivity seitens des Kandidaten wird immer weiter entsprechend fallen, weil wir haben einen Arbeitnehmermarkt entsprechend und dann sagt der Arbeitnehmer natürlich auch, okay, wenn der Arbeitgeber nicht zugreift, dann schaue ich mich nochmal links und rechts und da um und am Ende habe ich vielleicht 5 Angebote und dann habe ich die sogenannte Qual der Wahl und bei 5 Angeboten haben zu 99% 4 das Nachsehen.
Haben wir eingangs gesagt, attract the right talents and retain them, also finde den richtigen attraktiven Kandidaten und fördere ihr Bleiben in der Firma oder ihre Beständigkeit in der Organisation. Ist das Behalten von Mitarbeitern denn wenigstens weniger kompliziert, weniger aufwendig? Oder was verbirgt sich dahinter?
Also würdest du sagen, dass sozusagen Attract the Right Talents schon kompliziert ist?
Es ist mehr, also es steckt mehr dahinter, als nur einen Social-Media-Post zu schreiben. Es steckt mehr dahinter, als einfach einen Geschenkkorb auf die Theke zu legen und zu sagen, such mir bitte einen neuen Mitarbeiter, wir finden schön, dass du da bist. Also es gibt durchaus Strategien, die wir folgen können, die wir anpassen. Das habe ich jetzt bei dir verstanden. Jetzt wäre für mich die Frage, was steckt hinter den Retain? Ja. Wie viel steckt dahinter? Ist das genauso, ist das weniger? Was meinst du?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist noch anspruchsvoller und noch komplizierter. Es ist so, alle sagen immer, oder beziehungsweise das heißt alle, ich darf nicht alle über einen Kamm scheren, in der Vergangenheit wurde die HR oder People-Abteilung immer belächelt, ja, die machen da die Arbeitsverträge und die Lohnabrechnung und die stellen sicher, dass am Ende sozusagen alle das Gehalt bekommen. Das ist heute nicht mehr die Personalabteilung. Personal oder HR, People, das ist Organisation, Organisationsentwicklung und Organisation Enablement. Und das, was wir heute besprochen haben, Attract Top Talents, ist nur der Grundstein, die Leute ins Unternehmen zu bekommen. Aber die große Herausforderung, deswegen habe ich gesagt, dass es noch komplizierter ist, diese Leute auch langfristig im Unternehmen zu halten. Lass mich ein Beispiel sozusagen geben. Ich liebe meine Frau, sie ist mein Partner in Crime, die Beste. Und ich bin so glücklich, dass ich sie getroffen habe und ich würde jetzt sagen, ich würde die Anbahnungsphase Attract the Top Talents wie Honeymoon sozusagen sehen. Das heißt, man ist in dieser Zeit gerne quasi, man schwebt auf Wolke 7 und alles ist schön, alles ist gut und auch diese Anbahnungsphase innerhalb des Interviewprozesses ist ähnlich wie Honeymoon. Der Kandidat ist im Honeymoon, aber die Ehe geht deutlich länger als nur der Honeymoon. Und man geht dann durch die Höhen und Tiefen. Und das heißt, das Retainment würde ich wie die Ehe sehen. Man hat sozusagen seine guten und seine schlechten Phasen, aber man muss entsprechend auch einen Weg miteinander da lang finden. Und da liegt es daran, wie können wir Feedbacks geben? Was sind unsere Leadership-Styles? Was sind unsere Kommunikationswege? Wie können wir die Mitarbeiter weiterentwickeln? Wie können wir sie langfristig hinsichtlich Performance und Potential entwickeln. Und da sind ungelogen gefühlt 1 Million unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann, weil jede Person und jeder Mensch tickt anders. Und wenn ich, ähnlich wie ich dir eingangs gesagt hatte, hey, ich habe heute nicht die ultimative Waffe, wie wir alle unsere Rekrutierungsprobleme lösen. Genauso wenig kann ich dir die ultimative Waffe an die Hand geben und sagen, Rafał, wenn du das machst, wirst du niemals einen deinen Mitarbeitenden sozusagen verlieren, weil sie immer happy sind. Das wirst du nicht haben, weil Führungskräfte sind unterschiedlich, die Partner sind unterschiedlich, es sind einfach unterschiedliche Strategien in der Unternehmensentwicklung notwendig. Jemand, der im Marketing arbeitet, möchte anders geführt werden, wird anders geführt als jemand, der im Tech arbeitet. Jemand, der in Lagerlogistik arbeitet, hat einen ganz anderen Arbeitsablauf und auch eine ganz andere Mentalität zur Arbeitseinstellung, was einfach notwendig und wichtig ist, in einem täglichen Job umzusetzen. Von daher muss ich dir ganz ehrlich gestehen, wenn du das Kapitel des Gewinns der Mitarbeiter hinter dir hast, dann fängt die Arbeit entsprechend richtig an und dann kommt die große Herausforderung, eine Führungskraft zu sein. Und das ist mein Lieblingssatz, den ich immer wieder sage. Führungskraft bist du nicht, weil du einen verdammten Titel hast und weil du anderen Leuten sagen kannst, was sie zu tun und zu lassen haben. Führungskraft bist du dann, wenn du deine Herausforderungen und dein Team so gemanagt bekommst, dass sie zufrieden sind, dass sie produktiv sind und dass sie sich entwickelt fühlen. Und versuch, diese Sachen unter einen Hut zu bekommen, dann bist du eine gute Führungskraft. Aber das ist eine ganz große Herausforderung und das wirst du leider auch nicht über Nacht, das wirst du leider auch nicht über einen Wochenendkurs. Wie führe ich richtig bei der Haufe Akademie? Es gibt unterschiedliche Wege, die man dort hingehen kann, aber da kann ich mir mit dir Stunden und Tage noch drüber diskutieren.
Das klingt nach einer Vertiefungsfolge für den Aspekt des Retains, des Behaltens, des Förderns der Mitarbeiter. Wir haben es am Anfang der Folge auch schon gesagt, attract and retain the right talents, aber sehr wahrscheinlich mit Fokus auf das Attract. Und ich glaube an dieser Stelle, dass wir tatsächlich einen runden Ball haben, also quasi einen guten Abschluss finden können und dafür lieber ein zweites Mal uns zusammensetzen und in der zweiten Folge oder im zweiten Interview uns ansehen, was Unternehmen, was Organisationen tun können, um Mitarbeiter zu fördern und zu behalten. Wenn du dabei wirst, würde ich mich sehr gerne mit dir dazu austauschen und freuen, wenn wir genau diese Punkte, die du gerade erwähnt hast, nochmal vertiefend anschauen.
Super gerne. Ich freue mich drauf. Ich habe riesen Spaß mit dir. Tolle Fragen, die du mir da gestellt hast. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch ein paar Insights sozusagen mitnehmen konnten. Wenn ihr sozusagen auch nochmal spezielle Fragen habt, bei denen ich euch weiterhelfen kann, lasst gerne einen Kommentar da oder addet mich auch gerne bei LinkedIn. Freue mich auf eure Rückfragen und auf den Austausch.
In den Shownotes findet ihr, wenn das fein für dich ist, Benjamin, deine Kontaktdaten, worüber wir dich erreichen können, vielleicht auch eben deine Organisation bzw. deine Firma, wo wir sie finden. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für dich oder für deine Zeit und für dein Interview mit dir bedanken. Vielen lieben Dank.
Danke, Rafał, hat mir großen Spaß gemacht.
Bis bald.
Ciao, ciao.